Cause you're destined to show all the love of light, all the good things inside, all God's inner thoughts, all the manners of which we cry. I want you to
ja, heute in der Sendung Axiom zum Umbau der Universität Frankfurt, der Goethe-Uni, am Mikrofon Felicia Herrschaft, möchte ich jetzt zuerst ein Gespräch spielen mit Rudolf Steinberg, das ich heute Morgen führen konnte, wahrscheinlich das letzte Gespräch, das er im Rahmen seiner Amtszeit als Präsident der Uni Frankfurt führt. Und zwar ist er seit 2000 Präsident der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten in Freiburg, Köln und Politikwissenschaften an der University of Michigan in den USA und wurde 1970 an der Universität Freiburg mit dem Thema Staatslehre und Interessenverbände, Interessenverbände im Spiegel amerikanischer und deutscher Literatur und Rechtsprechung promoviert und habilitierte sich 1977 mit der Arbeit Politik und Verwaltungsorganisation zur Reform der Regierungs- und Verwaltungsorganisation unter besonderer Berücksichtigung der obersten Bundesbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und zu seinen wichtigsten Werken zählen unter anderem Fachplanung von 2000 und der ökologische Verfassungsstaat von 1998. Von 1980 bis 2000 lehrte Steinberg öffentliches Recht, Umweltrecht und Verwaltungswissenschaften an der Universität in Frankfurt. Und er war dann, als er 2000 Präsident der Universität wurde, einer der wesentlichen Reformen der Universität verabschiedete, zum Beispiel den Hochschulentwicklungsplan, der dann die Universitätsentwicklung strategisch neu ausrichtete und in den darauffolgenden Jahren dann eine wissenschaftliche Schwerpunktbildung möglich macht. Dann auch die komplette bauliche Neuordnung der Universität, dann verbunden mit der Verlagerung des Zentralcampus von Frankfurt-Bockenheim ins Westend und dem Aufbau eines naturwissenschaftlichen Campus auf dem Frankfurter Riedberg und die Konzentration auf Nummer 3 Campi statt 4, die Umwandlung der Goethe-Universität in eine Stiftungshochschule des öffentlichen Rechts, die der Senat im September 2007 dann ohne Gegenstimme beschlossen hat, und die Reform der inneren Ordnung der Goethe-Universität, die die Möglichkeiten der neuen Autonomie als Stiftungsuniversität konsequent ausnutzt und sowohl die Position des Präsidiums als auch des Senats stärkt. Über diese Themen spreche ich jetzt eben mit Rudolf Steinberg im Gespräch.
Ja, als Herr Rüegg, Präsident der Universität,
Rektor
der Universität Frankfurt, das mit dem Präsidenten kam ja dann später.
Erst mit Herrn Denninger, ja.
Ja. Als er Rektor der Universität Frankfurt gewesen ist, hat er auch mit dem, nicht nur mit der Studentenbewegung, sondern vorher schon mit dem Problem der Massenuniversität zu kämpfen gehabt, könnte man sagen. Aufgrund dessen, dass er aufgrund der zunehmenden Zahl der Studierenden die erste Dezentralisierung eigentlich organisiert hat, dieser Universität. Und genau diese Dezentralisierung, die Herr Rüegg organisiert hat, die Verlagerung der einzelnen Fachbereiche in die unterschiedlichen Stadtteile, Das wurde jetzt von Ihnen im Zuge Ihrer Amtszeit dann eigentlich wieder in eine neue Form gebracht. Und auch in dem, wie jetzt nach beinahe 100 Jahren eine Stiftungsuniversität wieder entstanden ist. Was haben Sie aus dieser Perspektive mit diesen Ideen und mit diesen Veränderungen bewirken wollen?
Ich glaube, unser Ansatz war schon ein bisschen anders als der vor mehr als 30 Jahren. Unser Ansatz war der, einen neuen zentralen Campus zu etablieren. Die Möglichkeit war ja vor 1995 undenkbar und die ist erst eröffnet worden durch den Erwerb des IG Farbenensembles. Mit der Entscheidung, die gesamten Geistesgesellschafts-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften dahin zu verlagern, verbunden war die Entscheidung, Bockenheim vollständig aufzugeben, die Naturwissenschaften auf den Riedberg zu tun, das heißt in Zukunft eine Drei-Campi-Strategie zu verfolgen. Das ist ein bisschen was anders. Das sind nicht Dependancen des Zentralcampus, sondern das sind wirklich die neuen Standorte der Goethe-Universität. Und warum wir das brauchten? Das ist einmal die räumliche Beengung. Das war die Überlegung eben auch vor Jahrzehnten schon. Es gab mal die Überlegung, eine völlig neue Universität zu errichten, etwa auf dem Rebstockgelände oder auch auf dem Riedberg. Das hat man, jetzt muss man natürlich sagen, Gott sei Dank, nicht verfolgt. Also die beengten Verhältnisse hier in Bockenheim, das zweite aber auch der Zustand dieser Gebäude hier auf dem Campus Bockenheim ist also so beklagenswert, dass eigentlich nur ein wirklich völliger Neubau hier Remedur schaffen konnte. Sie kennen die Gebäude. Walter Benjamin hat gesprochen von der Architektur der Armut. Ich glaube, in den 50er, 60er und 70er Jahren, in denen man diese Gebäude errichtet hatte, war das wirklich eine passende Beschreibung. Und uns ist es jetzt gelungen, mit der großzügigen, wirklich großartigen Unterstützung der Landesregierung, universitäre Gebäude und Institute in allen Bereichen, nicht nur auf dem Westend, sondern auch auf dem Riedberg, etwa der Physik, der Geowissenschaften oder gerade im Bau, also der große Neubau der Biologie, zu realisieren, die anspruchsvoll sind, in denen das Studieren, das Forschen, das Arbeiten wirklich Spaß macht und die auch über den Tag hinaus sicherlich Bestand haben werden.
Ja. Und wie steht es im Zusammenhang mit der Überführung in die Stiftungsuniversität?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Überhaupt nicht. Also das Neubauprojekt ist konzipiert worden, als noch niemand an das Thema Stiftungsuniversität dachte. Ja, ja. Das ist ein Zusammentreffen in gewisser Weise. Wir haben die bauliche Neuordnung der Universität verbinden können mit einer organisatorischen Neuordnung, aber auch mit einer Neukonzeption in vielen anderen Bereichen, also etwa in dem Bereich der Forschung, mit der Etablierung von Forschungsschwerpunkten. Aber das Thema Neubauten, das ist zu Anfang meiner Amtszeit, also vor 8 Jahren, zusammen mit der Hessischen Landesregierung beschlossen worden. Da hat noch kein Mensch an die Stiftungsuniversität gedacht.
Ja. Sie sind auch sehr maßgeblich daran beteiligt gewesen, den Hochschulentwicklungsplan zu verabschieden, ja, und die Hochschule neu, die Universitätsentwicklung, ja, neu auszurichten. In welcher Weise ist das dann, hat sich das dann hier auf die Universität ausgewirkt oder was war da, was hat sich daran angeschlossen, an diese Entscheidung?
Ich bin überzeugt, dass der Hochschulentwicklungsplan vom Oktober 2001 wirklich die Grundentscheidung der Universität war für eine Neuausrichtung, für eine neue Konzeption, für eine neue Profilierung und damit eben für die innere Entwicklung, die wissenschaftliche Entwicklung von überragender Bedeutung. Was war die Ausgangssituation? Die Goethe-Universität des Jahres 2000, als ich hier in das Amt kam, war, jetzt zitiere ich, eine Absolventin der Goethe-Universität, eine graue Maus im Kreis der damals ja westdeutschen Universitäten. Ja? Das wollten und mussten wir ändern. Wir wollten die Goethe-Universität wieder in der Spitzengruppe der Universitäten in Deutschland positionieren, in der sie sicherlich nach ihrer Gründung in den 20er Jahren bis zum Zusammenbruch der alten Universität 1933 auch gewesen ist. Wenn Sie sich die Namen der Naturwissenschaftler, der Geisteswissenschaftler, der Juristen angucken, der Ökonomen, dann kann man das ganz sicher so sagen. So, dafür brauchten wir aber ein klares Konzept der Bildung von universitären Schwerpunkten. Das ist uns mit dem Hochschulentwicklungsplan gelungen. Wir brauchten aber auch ein Bekenntnis zu einer neuen Philosophie oder, wenn Sie so wollen, zu einer alten Philosophie, die aber in den 60er und 70er Jahren in der Goethe-Universität verloren gegangen war. Und wenn Sie sich diesen Hochschulentwicklungsplan durchlesen, der im Senat dann bei einer Gegenstimme, also fast einstimmig verabschiedet wurde, dann finden Sie dort das Bekenntnis zu Spitzenleistung, zu der Bewältigung von Problemen der Praxis aufgrund unserer besonderen theoretisch-methodischen Kompetenz, der Vernetzung mit der Stadt und der Region. Also alles Dinge, die in den Jahrzehnten zuvor verloren gegangen waren. Und darum ist in der Tat dieser Hochschulentwicklungsplan die Grundlage der neuen, der inneren neuen Neuausrichtung der Goethe-Universität geworden. Der ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern es hat in dem Jahr zuvor eine ungemein intensive Diskussion in der Universität gegeben, an der jeder in der Universität, ganz gleich ob Professorin, Professor, Mitarbeiter und Studierende teilnehmen konnte. Bei diesem Prozess hat es auch eine intensive Unterstützung von den Studierenden gegeben, muss man ganz deutlich zu sagen. Und nur nach diesem intensiven Diskussionsprozess, also man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie hart da in der Universität gerungen wurde, war dann dieser breite Konsens im Senat im Oktober 2001 erzielbar.
Und wenn man sich auch anschaut, als es die Hochschulreform und die Gründung der Fachbereiche in den 70er Jahren gegeben hat, dann war das Ergebnis eine Verrechtlichung dieser universitären Strukturen und für die einzelnen Fachbereiche, für die beteiligten Professoren zum Teil sehr schwer leistbar eigentlich mit dieser neuen Verrechtlichung, wie zum Beispiel in den Berufungskommissionen mit Berufungen umgegangen wurde, zu leisten. Und die Leistung, die Sie jetzt erbracht haben, ist ja, dass tatsächlich die Einspruchsmöglichkeit des Landes Hessen wieder herauszunehmen, sodass die Universität jetzt wieder eine neue Form der Autonomie anscheinend erreicht hat, in dem ja über Berufungen selbst entschieden werden kann. Wie ist das zu erklären, dass man den Einfluss des Landes Hessen jetzt nicht mehr haben wollte, weil diese Verrechtlichung hat ja auch zu einer bestimmten Demokratisierung beigetragen. Und dass man sich in Berufung einmischt, hat ja auch etwas damit zu tun, dass man zum Beispiel eine Geschlechterparität ja auch etablieren wollte oder will. Wobei das ja auch noch nicht wirklich gelungen ist.
Ich bin nicht ganz sicher, ob Ihre Grundannahme zutreffend ist über die Entwicklungen der Hochschulpolitik in den 60er und 70er Jahren. Es hat in der Tat eine Verrechtlichung gegeben, wie in vielen gesellschaftlichen, auch staatlichen Bereichen. Das ist das Ergebnis von Rechtsentwicklungen, an denen etwa das Bundesverfassungsgericht ganz maßgeblich beteiligt war. Ja. Es hat eine Verrechtlichung gegeben, auch in Form einer Zentralisierung. Das berühmt-berüchtigste ist eben das Hochschulrahmengesetz aus dem Jahre, glaube ich, 1974. Ja. Dann aber auch neue Hochschulgesetze, in der Dinge rechtlich, gesetzlich geregelt waren, die vorher nur durch Verwaltungsvorschriften geregelt waren. Das ist aber in vielen Bereichen auch so passiert. Das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es durch diese Verrechtlichung zu Prokustis-Regelungen gekommen ist. Wenn Sie etwa an die Regelung über die Struktur einer Universität denken, im Hochschulrahmengesetz, die galten für alle Hochschulen. Und als ich ins Amt kam, also als das damalige Hochschulgesetz, was also noch lange galt, dann in Kraft war, bedeutete das die Leitungsstruktur einer Hochschule wie der Goethe-Universität mit 35.000 Studierenden genauso ausgestaltet sein musste wie die einer Kunst- und Musikhochschule mit, ich weiß nicht, 500 Studierenden. Ja, das war grotesk. Ja. Das war das Erste. Das Zweite, wir hatten hier in Hessen, und das war das Ergebnis der sogenannten Abschaffung oder Ersetzung der ordinarien Universität durch die Gruppenuniversität, eine Organgliederung, die schlichtweg zur Unregierbarkeit der Universität führte. Dieter Simon, der spätere Frankfurter Kollege, der spätere Vorsitzende des Wissenschaftsrats, hat das als bezeichnet als die organisierte Verantwortungslosigkeit an den Hochschulen. Das beruhte darauf, wir hatten hier 5 ständige Ausschüsse, ein Senat, ein Konvent. Der Präsident hatte kaum wirkliche Gestaltungsbefugnisse, Präsidium gab es nicht. Damit war die Universität wirklich unregierbar. Und das ist Gott sei Dank im Jahre 1998 schon durch das Gesetz der damaligen SPD-FDP-Koalition abgeschafft worden. Also in Hessen hat die Änderung zur präsidialen Universität, wie es Herr Fröh auch mal genannt hat, schon stattgefunden vor der Regierung Koch-Wagner. Ja? Das ist immerhin für die Historie ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und damit hatten wir zum ersten Mal wirkliche Leitungsstrukturen. Wir hatten ein Präsidium, das die Universität leitete. Es hat dann im Zuge der Hochschulgesetzgebung in Hessen eine Reihe wesentlicher Änderungen da nochmal gegeben. Zum Beispiel eine Regelung, eine unselige und unsägliche Regelung, die in dem Gesetz von Rot-Grün war, die Drittelparität im Konvent, ist dann wieder abgeschafft worden. Eine absurde Vorstellung, wie man eine Universität international wettbewerbsfähig machen konnte, mit Konzepten, die einige Idealisten in den 60er Jahren mal gelegt haben. Das ist Gott sei Dank dann schnell wieder abgeschafft worden. Mhm. Aber wir haben nach wie vor in dem Hochschulrecht des Landes Hessen eine Struktur, in der alle Gruppen in der Universität mitwirken können, im Senat, bei der Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin bzw. der Vizepräsidenten. Und die Mitwirkungsrechte des Senats haben wir jetzt im Zuge unserer autonomen Gestaltung als Stiftungsuniversität sogar noch deutlich verstärkt.
Und wie verändert sich nun die Möglichkeit von Berufungen?
Okay, also das war noch ein wichtiges Thema.
Ja.
Also auch da war Ihre Ausgangsangabe nicht ganz zutreffend.
Ja.
Der Staat hat seit der Gründung der Berliner Universität, also der neuen deutschen Universität 1810, immer Wert darauf gelegt, dass er die Berufungen vornahm. Und wenn Sie bei Wilhelm von Humboldt oder bei Schleiermacher nachlesen, bei Schleiermacher noch deutlicher als Wilhelm von Humboldt, dann wusste der Staat auch warum, weil man das den Professoren nicht überlassen konnte. Und Schleiermacher schreibt von den Intrigen, die es da gibt, die da ganz besonders ausgeprägt sind.
Ja.
Sie können bei Horkheimer nachlesen, in seiner Rektoratsrede Anfang der 50er Jahre, warum die Gefahr von Misswirtschaft, von akademischen Vetterliswirtschaft in der Universität gegeben ist. Ja, deswegen hat Horkheimer das Berufungsrecht des Ministeriums niemals in Zweifel gezogen.
Ja.
Ich habe das festgestellt, dass man das Berufungsgeschäft den Fachbereichen nicht allein überlassen kann. Ja?
Mhm.
Die Gefahr der akademischen Inzucht ist heute genauso groß wie zu Zeiten von Humboldt und Schleiermacher oder Horkheimer. Ja? Und darum, wenn man das Mitwirkungsrecht des Ministeriums beseitigt, wie wir es jetzt als Stiftungsuniversität geschafft haben,
ja,
bei uns ist das Ministerium in keiner Weise mehr an Berufungen beteiligt, dann muss man Verfahrensmechanismen schaffen, die sicherstellen, dass wirklich Qualität bei den Berufungen entscheidet,
ja,
und nicht Rücksichtnahme auf noch so nette Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das ist eine wirklich meiner meiner Leistungen war, deutlich gemacht, dass in einigen Fachbereichen, dass Hausberufungen schlichtweg nicht akzeptabel sind. Das hat sich jetzt langsam rumgesprochen,
ja,
aber es gab Fachbereiche, da habe ich am Anfang den Scherz gemacht, um auf die Liste zu kommen, musste man mit Apfelwein getauft sein. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Ja?
Ja.
Aber das muss auch so sein, wenn man nicht in die Mediokrität wirklich versinken will, ja, dann muss man wirklich scharfe Qualitätskriterien nicht nur aufstellen, sondern muss auch durchsetzen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt das Präsidium, und das ist geregelt sowohl im Hessischen Hochschulgesetz, aber auch in der universitätsinternen Berufungssatzung, wirklich im Sinne einer Qualitätskontrolle an den Berufungen ganz maßgeblich beteiligt ist. Und am Ende beruft dann der Präsident, und auch der beruft aufgrund gründlicher Prüfung, ob verfahrensmäßig inhaltlich wirklich den Anforderungen der besten Auslese Rechnung getragen ist.
Horkheimer hat ja in den 50er und 60er Jahren ja dann auch einen sehr direkten Draht zum Ministerium. Und er hat ja zum Beispiel auch die Berufung Golomanns verhindert, indem er da sich eingeschaltet hat, obwohl Golomann schon einen Ruf hatte. Und er hat diese Berufung verhindert.
Also sabotiert.
Ja, aufgrund dessen, dass man ihm in der Zeit dann Antisemitismus unterstellte, wobei das gar nicht zutreffend war. Also da gab es dann auch gerade in den 50er, 60er Jahren auch ganz andere Formen von Berufungen, weil man auch, denke ich, in der Nachkriegszeit mit der Nazifizierung auch gar nicht wusste, wie man mit dieser Situation umgehen soll und sich dann auf ein paar Leute verlassen hat. Und aber wie entscheidet das Präsidium mit? In welcher Weise? Also es werden dann nach den Berufungskommissionen wird ein Bericht geschrieben, der wird vorgelegt.
Sie können das alles in unserer Berufungssatzung nachlesen, die der Senat beschlossen hat.
Ja.
Das Präsidium ist beteiligt an der Ausschreibung der Stelle. Das ist schon ganz wichtig, welche Richtung die Professur hat. Auch da sind schon ganz wesentliche Weichenstellungen möglich und nötig. Zum Beispiel, was mir ganz wichtig ist, zu verhindern, dass eine Denomination einer Professur so eng gefasst ist, dass die Bestenauslese von daher schon sehr eingeschränkt ist. Ja? Also mir ist wichtiger, als irgendwelche Kästchen zu zimmern, ja, die dann immer kleiner werden und Leute da reinpassen, dann auch immer notwendigerweise kleiner werden, eher breit auszuschreiben und dann wirklich den oder die Beste für den Bereich zu finden und nicht für irgendeine Unterdenomination, die möglicherweise in irgendwelche Konstellationen eines Fachbereichs einpasst. Also Mitwirkung bei der Ausschreibung, Mitwirkung bei der Zusammensetzung der Berufungskommission, das bedarf der Genehmigung des Präsidiums, Mitwirkung, das ist ganz, ganz wichtig, bei der Auswahl der externen Gutachter, ja, dass da keine Sweet Deals getätigt werden. Dann ist der Senat beteiligt und dann am Ende prüft der Präsident, ob und wem er den Ruf erteilt. Und um auch das nochmal ganz klar zu machen, der Fachbereich hat das Privileg, die Berufungsliste aufzustellen durch seine Berufungskommission. Dann ist aber die Autonomie des Fachbereichs auch beendet und dann entscheidet der Präsident, ob und welchen der auf der Liste vorgeschlagenen er beruft. Ne? Das ist also kein Eingriff in Autonomie. Autonomie kann nur eingegriffen werden, wenn überhaupt Kompetenzen da ist. Der Fachbereich hat lediglich die Kompetenz, die Liste zu erstellen, in der Regel eine Dreierliste. Und dann ist die Autonomie am Ende und dann beginnt der Verantwortungsbereich des Präsidenten.
Und wie reagiert das Präsidium jetzt auf Listen, wenn dort zum Beispiel gar keine Frauen an erster Stelle sind? Die müssten ja jetzt eigentlich immer an erster Stelle sein, damit auch mehr Frauen berufen werden. Wie ist da die Politik?
Also wir haben in unserer Berufungsrichtlinie natürlich ausführliche Regelungen auch zu dem Thema.
Ja.
Grundsätzlich gilt zunächst der Grundsatz der Bestenauslese.
Ja.
Bei gleicher Qualifikation muss dann der Frau der Vorzug gegeben werden. Ja? Die Situation ist in einigen Bereichen deswegen so schwierig und auch natürlich unbefriedigend, weil die Zahl der qualifizierten Bewerberinnen eben sehr begrenzt ist. Das gilt vor allem etwa in naturwissenschaftlichen Fachbereichen. Also wir haben Gott sei Dank jetzt eine Professorin in der Physik. Wenn aber der wissenschaftliche Nachwuchs da nicht weiblicher wird, dann wird es in Zukunft eben schwer sein, diese Situation grundlegend zu ändern. Und darum ist eigentlich unser wichtigster Beitrag, sozusagen die Quelle am Problem zu bearbeiten. Das heißt, im höheren Anteil, als das bisher der Fall war, Frauen so zu qualifizieren, dass sie auf dem Wissenschaftsmarkt bei Berufungen dann eben mithalten können. Und in einem Bereich können wir durchaus Positives vermelden. Die Zahl unserer Juniorprofessorinnen, das ist ein wissenschaftlicher Nachwuchs, ist deutlich höher als die Zahl von Berufungen. Auch da ist einfach aber auch die Situation besser geworden. Ich glaube, in meiner Amtszeit war der Anteil von weiblichen Professorinnen, die ich berufen habe, ungefähr 18%. Das ist höher als der Bestand. Also es verbessert sich allerdings nur langsam, vielleicht zu langsam. Aber die Gründe habe ich eingangs genannt.
Ja, und jetzt in Bezug auf die Einrichtung der Master- und Bachelor-Studiengänge. Da werden ja in den Bachelor-Studiengängen zum Teil Module geschaffen, die dann auch sehr offen sind. Also das Fach jetzt nicht unbedingt einschränken. Aber ich habe den Eindruck, da könnte auch mehr Differenzierung sein, noch in einzelne Disziplinorientierung. Wenn man zum Beispiel Kultursoziologie hat als ein Modul, dann ist die Frage, dann müsste man auch differenzieren in Medien- und Kunstsoziologie zum Beispiel, um da auch einen Bereich abdecken zu können, dann in der Lehre, damit nicht nur eine bestimmte Richtung der Kultursoziologie zum Beispiel dann unterrichtet wird. Und wie wird das gesichert, dass es eine Diversifizierung gibt, auch noch in den Fächern?
Also ich glaube, dass die Besorgnis mit diesen neuen Studiengängen eigentlich genau die entgegengesetzte ist, dass die Studiengänge heute viel zu uniform sind, dass vorgegeben wird, was gelehrt werden muss. Das ist aus der Sicht vieler Professoren mit ihrem Selbstverständnis der Lehrfreiheit nicht zu vereinbaren. Deswegen wäre ich ganz zurückhaltend, um da irgendwelche Vorschriften zu machen. Ich bin ohnehin kein besonderer Fan vom des Bachelor-Systems. Das liegt in der Verantwortung der Lehrenden, hier die inhaltlichen Schwerpunkte zu setzen. Ja, also ein Rahmen muss natürlich zwangsläufig jetzt in diesen neuen Studienordnung gesetzt werden. Aber ich würde da also möglichst große Freiräume für die Lehrenden erhalten. Und dann hängt es natürlich auch sehr davon ab, ob man einen Kollegen oder eine Kollegin hat, der ein bestimmtes inhaltliches Profil dann auch darstellen kann oder nicht. Ne? Sie können nicht irgendjemand vorschreiben, bestimmte Dinge zu lernen, für die er oder sie sich nicht kompetent fühlt. Ne? Ja. Wir sind hier nicht an der Schule, wo dann der Lehrer oder die Lehrerin möglicherweise eine Seite weiter ist als die Schüler, sondern wir erwarten, dass der Lehrer grundsätzlich forschungsbasiert ist. Das heißt, sie muss irgendeinen Bezug zur Forschung haben und damit ist sozusagen die Fremdbestimmung des Lehrinhalts stößt von daher auf prinzipielle Bedenken.
Ja. Und Sie sind ja der Präsident, der mit 1,5 Milliarden Euro für Umbau und Umstrukturierung der Universität ja eigentlich sehr viel mit am meisten Geld vom Land Hessen als Unterstützung für diese Universität ja auch bekommen hat. Und hat das etwas damit zu tun, dass Roland Koch auch bei Ihnen studiert hat? Oder wie ist das möglich? Wie haben Sie das gemanagt?
Also Roland Koch hat ja bei meiner Verabschiedung gesagt, ich sei der teuerste Landesbeamte, den es je gegeben hätte. Ne? Ja, das ist natürlich ein schönes Kompliment.
Ja.
Nein, dass Roland Koch bei mir studiert war, in meinem Seminar war und bei mir Examen gemacht hat, spielt da sicherlich nicht die entscheidende Rolle. Es hat dazu geführt, dass ich jederzeit mit ihm reden konnte.
Ja.
Insofern hatte ich mit ihm also eine Kommunikationsebene von Anfang an.
Ja.
Das hat sicherlich geholfen. Aber das Entscheidende war, dass wir die Landesregierung davon überzeugen konnten, dass wir hier wirklich was Tolles für die Universität, für die Stadt, die Region und für das Land Hessen machen.
Ja.
Wenn das Land in dem harten Wettbewerb um die besten Universitäten mithalten will, dann muss es, ich sag mal, ein, zwei Flaggschiffe eben haben. Und das können einfach nur die Goethe-Universität und im technischen Bereich die TU Darmstadt sein. Und das hat die Landesregierung verstanden. Und deswegen engagiert sie sich hier in dem wirklich ungewöhnlichen Maße. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, ich hoffe sehr, dass Karl-Heinz Weimar auch nach dem 18. Dezember in der Lage ist, seine Versprechungen einzuhalten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass der Bau des nächsten Clusters im Wesentlichen für die Gesellschaftswissenschaften, für die Erziehungswissenschaften und die Psychologen dann auch planmäßig abläuft, sodass Sie, das geht ja auch ganz persönlich, Sie im Jahre 2011 dann wirklich in den Neubau da einziehen können.
Ne? Ja, und verlassen Sie nun die Universität, das Amt, mit gemischten Gefühlen?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist ein Stück Erleichterung. Man schaut zurück, dass vieles gelungen ist. Es sind auch manche Sachen nicht gelungen. Aber ich glaube, die Erleichterung, und natürlich ab und zu überkommt eine gewisse Melancholie, das ist ja klar. Ne? Aber eigentlich eher, weil man weiß, es ist ein großer Lebensabschnitt zu Ende und das ist ein ganz, ganz einschneidender Schritt in Richtung Ewigkeit, wenn Sie so wollen. Ne? Das ist aber eher eine Frage des Alters. Ne? Ja? Aber ich glaube, eins, also müssen Sie sehen, das ist kein einfaches Amt, in dem man hier sitzt. Ne? Man hat eine 70-Stunden-Woche, aber noch viel, viel gewichtiger und auch bedrückender immer wieder ist die Verantwortung, die auf einem hier lastet. Ja? Mhm. Die Sorge, nicht Chancen zu verpassen, auch die Einsicht über die Unzulänglichkeit in vielen Bereichen, auch die Enttäuschung über vieles, was dann immer wieder nicht gelingt, ja? Und auch die Erwartung vieler Mitglieder der Universität, am Ende muss es der Präsident richten. Ja? Und manchmal fühlt man sich da sehr, sehr überfordert, ja, auch von Studierenden. Der Präsident ist weder allmächtig noch allwissend, ja, aber in manchen Köpfen ist das so. Und am Ende ist es dann so, also es gibt dieses berühmte Zitat von Heinrich Böhme, mit dem ich mich nicht vergleichen will, the bucket stops here. Hm? Ja, am Ende ist eben der in Anführungszeichen Chef, obwohl ich den Begriff nicht mag, am Ende dann doch für alles verantwortlich und wird für alles verantwortlich gemacht. Und das ist eine große Belastung. Ja? Ja. Und nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, wie man dieses Problem regelt, dass irgendwo die Schlösser nicht funktionieren, dass die Telefone in irgendwelchen Büros bei den Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern noch nicht funktionieren. Ja? Aber da bekomme ich eben E-Mails, ne? Und dann muss ich mich drum kümmern. Und diese wirklich große Belastung in 8,5 Jahren in den großen Entwicklungslinien, in den großen Entscheidungen, aber auch in den Detailproblemen, die uns jede Woche hier im Präsidium auch beschäftigen, dass diese Belastung dann nicht mehr auf meinen Schultern liegt, sondern auf anderen, das finde ich schon ein positives Resort meiner Entscheidung. Es war ja meine freie Entscheidung, zum Ende des Jahres dann in den Ruhestand zu treten und dann Dinge zu tun, die vielleicht in den letzten Jahren dann zu kurz gekommen sind. Wieder selber mal ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten. Ich habe in den letzten Jahren nur einen ganz, ganz kleinen Bereich noch wissenschaftlich verfolgt. Das war im Planungsrecht. Ich hoffe, dass ich eine Einladung an die Yale Law School im nächsten Jahr annehmen kann. Ich weiß noch nicht, ob das gelingt. Ich will mit meiner Frau häufiger reisen. Wir sind Frankreich-Fans und dass wir häufiger in unserer Lieblingslandschaft da sein können, in Südfrankreich, im Roussillon. Dass ich häufiger ins Theater gehe, dass ich meine vier Kinder häufiger sehe und sie besuchen kann. Mhm. Also das sind wirklich neue Lebensperspektiven, auf die ich mich sehr freue.
Ja, und das alles Weitere macht jetzt Ihr Nachfolger.
Alles Weitere macht mein Nachfolger, dem ich da auch nicht reinreden werde. Ich werde mich also komplett aus operativen Dingen der Universität raushalten. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn das gewünscht wird, die Universität im Rahmen der Freunde und Förderer zu unterstützen. Mhm. Wenn das der Vorstand so wünscht, würde ich das gerne tun. Aber das ist was ganz anderes. Eine Förderung von bestimmten Projekten, das ist was ganz anderes, als dass man die Verantwortung trägt für bestimmte inhaltliche Entscheidungen. Da möchte ich mich vollständig zurückziehen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ja, in dieser Axiom-Sendung geht es gleich weiter nach dem Gespräch mit Rudolf Steinberg, dem scheidenden Präsidenten der Goethe-Uni, mit einem Gespräch mit Peter Ross, der Planungsbeauftragte der Hochschule. Und wir sprechen über den Umbau und den Strukturwandel, könnte man sagen, an der Universität Frankfurt. 2014 feiert die Uni eben ihren 100. Geburtstag und bis dahin muss alles fertig sein. Das heißt, bis 2013 werden auch noch weitere Gebäude gebaut. Das Gebäude der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften und der Psychologie. Diese Fachbereiche sind eben jetzt noch im AfE-Turm an der Senckenberganlage untergebracht. Und das neue Ziel wird wahrscheinlich doppelt so groß ausfallen wie die Gebäude der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die jetzt schon in diesem Wintersemester eröffnet wurden. Und über diese Veränderung an der Universität spreche ich eben gleich jetzt mit Peter Rost.
Eine Sekunde. Campus Bockenheim ist der Traditionsstandort der Universität. Die Universität ist ja die einzige Stiftungs- und Bürgeruniversität im deutschsprachigen Raum gewesen. Sie hat sich damals 1914 entwickelt, um die Gründerzeit Bauten der ehemaligen Stiftungen und Stiftungsvorläufer der Universität. Ja. Hat aber, was ja zu erwarten war, im Laufe der Zeit, eine, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, eine rasante Entwicklung genommen. Einmal was die Anzahl der Studierenden, die studentische Nachfrage angeht, zum anderen auch was den Anteil der Naturwissenschaften angeht, der sich deutlich erhöht hatte. Und Frankfurt war ja die erste Universität, die überhaupt eine naturwissenschaftliche Fakultät ins Leben gerufen hatte mit ihrer Gründung 1914. Und das führte einfach dazu, dass Flächenerfordernisse entstanden sind, die sich auf dem Areal in Bockenheim gar nicht mehr realisieren ließen. Ja. Das Ganze sind beengte Verhältnisse, der Campus ist unorganisch gewachsen, ist in der Nachkriegszeit Zug um Zug aufgebaut worden, insbesondere über den Universitätsbaumeister Ferdinand Kramer, der ja hier funktionale Gebäude errichtet hat, die natürlich nicht für die Ewigkeit gedacht waren, die heute sich alle in einem Zustand befinden, der eigentlich eine Weiternutzung nicht mehr erlaubt. Und in Abwägung dessen auch, was man hier an wirtschaftlichen Maßnahmen hätte ergreifen können, im Verhältnis dazu, dass man neue Standorte sucht für die Universitätsentwicklung, hat sich das Land ja damals klar entschieden, doch die neuen Standorte, die Entwicklungsstandorte in den Vordergrund zu stellen. Denn die Universität hätte sich am Standort Bockenheim nicht in der Art und Weise entwickeln können, wie es notwendig gewesen wäre, um auch international konkurrenzfähig zu sein. Ja. Deshalb hat das Land ja die Grundsatzentscheidung getroffen, damals im Jahr 2000, die beiden Entwicklungsstandorte, den Campus Riedberg, damals hieß er ja noch Niederösler Hang, und den neuen Campus Westend, dann bis zum Jahr 2014 für die Universität als neue Standorte zu realisieren.
Ja, was bedeutet in diesem Zusammenhang international konkurrenzfähig? Also macht sich das auch in den Gebäuden bemerkbar? In welcher Weise repräsentativ ist?
Das macht sich sehr, denn es muss nicht repräsentativ sein. Aber es müssen genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen mit einer angemessenen, auch technischen Ausstattung, die internationalen Standards entspricht. Ja. Also gute Studierende oder gute Hochschullehrer aus dem internationalen Raum wollen auch beste Bedingungen haben. Mhm. Und das sozusagen war für uns immer ein Wettbewerbsnachteil, dass wir in unseren alten Gebäuden nur wenig Raum anbieten konnten und meist nicht den Stand der Technik. Ja. Meine Frankfurt ist ja aufgrund seiner besonderen Lage logistisch bestens angebunden und eigentlich prädestiniert, weil man von hier auf kürzestem Weg in alle Welt wieder fliegen oder fahren kann. Das heißt, was hier gefehlt hat, war eigentlich eine Universität, die Arbeitsbedingungen schafft in einem Umfeld, die einfach einen Anreiz bietet für hochrenommierte Wissenschaftler oder auch für Nachwuchswissenschaftler, sozusagen ihren Berufsstart hier zu beginnen oder ihre Forschungstätigkeit dann auf hohem Niveau hier weiterzuentwickeln. Ja. Und man kann sagen, mit den neuen Gebäuden, die wir haben, haben wir hier auf dem Markt um gute Kräfte einen ganz neuen Stellenwert erreicht, denn Frankfurt ist wieder gefragt. Und die Universität ist sichtbar. Und der Finanzminister spricht immer von atmenden Gebäuden, die wir haben müssen, die einfach den Studierenden und den Lehrenden das Gefühl geben, dass sie hier Arbeitsbedingungen vorfinden, in denen sie sich auch so entwickeln können, wie sie sich das selbst wünschen. Ja. Und dazu haben wir ja die Chance genutzt, einfach in neuen Gebäuden oder in Bestandsgebäuden wie dem Architekturdenkmal Hans Pölzigs genau diese Voraussetzungen zu schaffen und Ich kann sagen, die Berufungspolitik in der letzten Zeit und das hohe Interesse von Studierenden auch aus dem Ausland hat rapide zugenommen.
Ja.
Und ich gehe davon aus, dass wenn mal der Ausbau abgeschlossen ist, dass wir international konkurrenzfähig sind, auch mit amerikanischen und mit englischen Universitäten.
Ja. Mir war das bisher gar nicht so bewusst, dass der Campus Bockenheim auch hier in Bockenheim als so ein abgeschlossenes Areal empfunden wird. Also weil wenn man sich andere Unis anschaut in anderen Ländern, dann ist es ganz normal, dass eigentlich ein Campus einen bestimmten historischen Kontext hat und auch manchmal ganz außerhalb der Stadt situiert.
Ja gut, wir sind
hier, obwohl es mitten in der Stadt ist, ist es trotzdem etwas wie so ein Fremdkörper anscheinend.
Nein, ein Fremdkörper ist es eigentlich nicht, ich würde schon sagen.
Als Student ist mir das nicht aufgefallen, weil man einfach hier...
Der Campus Bockenheim ist schon eingebunden, natürlich insbesondere in das Stadtquartier Bockenheim selbst.
Ja.
Ne? Es wird... Oder es ist als Universitätsstadtteil ja bezeichnet worden damals und sicherlich in der Nachkriegszeit durch den Aufbau der Universität an diesem Standort hatte das auch ein Gewicht für die Entwicklung des Stadtquartiers Bockenheim.
Ja, ja.
Aber die Verweilqualität und die Aufenthaltsqualität, das ist ja eigentlich ein zu betonierter Campus, ne? Ohne Freiflächen, ohne Aufenthaltsqualitäten, da hilft auch die Nähe des Palmengarten nichts und des Grüneburgparks.
Ja.
Ich meine, sind natürlich schöne Sachen wie das Bockenheimer Depot oder das Senckenberg-Museum, was natürlich diesem ganzen Quartier eine gewisse Wertigkeit geben. Aber es ist kein Campus gewesen, in dem sich Leben entwickeln konnte, wie man sich das in der akademischen Kultur eigentlich vorstellt.
Hm.
Die Studierenden sind pflichtgemäß hierher gekommen, haben ihre Veranstaltungen abgearbeitet, sind in die Bibliothek gegangen, vielleicht noch in die Mensa, aber dann haben sie eigentlich relativ schnell Abstand genommen wieder von diesem Campus. Und die Identifizierung eigentlich der Studierenden seit den 50er Jahren mit der Universität Frankfurt ist nicht so ausgeprägt wie an einer klassischen Universität wie Tübingen oder Göttingen, wo man ein ganz anderes Verhältnis hat und wo auch die Universität in der Stadt selbst einen anderen Stellenwert hatte. Die Universität ist ja jahrzehntelang hier mitgelaufen.
Ja.
Die kleinste Metropole der Welt, Frankfurt, braucht eine Universität, das ist ganz selbstverständlich. Ne? Und das war es dann auch. Ne?
Ja, wobei es mit einer der größten Deutschlands ist.
Ja, wir sind jetzt die achtgrößte Universität Deutschlands. Die Studierendenzahlen wachsen ja wieder gewaltig.
Ja.
Und aber man hat in der Rhein-Main-Region, in der Stadt Frankfurt, andere Probleme auch gehabt. Und wir waren ja auch eine Landesuniversität, muss man sagen.
Ja.
Früher ja natürlich Stift der Universität in beiden Teilen auch von der Stadt getragen. Das wäre es ja auch in der Grundstückssituation heute noch widerspiegelt.
Ja.
Aber es war einfach etwas, was dazugehört, dem man aber keine große Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Das hat sich ja jetzt, sage ich, dramatisch geändert. Ne?
Ja.
Die Universität ist ja wieder angekommen in der Stadt. Sie hat einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung, in der Politik.
Ja.
Und als Stiftungshochschule und wieder die Rückkehr zu ihren Wurzeln eigentlich macht sie auch deutlich, wo sie herkommt und wo sie hin will.
Ja.
Und daher würde ich sagen, sind wir heute integraler und wahrgenommener Teil dieser Stadtgesellschaft geworden. Und die Bevölkerung, das zeigt sich auch, interessiert sich wieder für ihre Universität. Das zeigt sich an unseren Veranstaltungen, die wir machen.
Ja.
An den Interessen, dass wenn wir mal einen Tag der offenen Tür haben, werden wir ja überrannt. Ne? Jeden interessiert es, was geschieht jetzt eigentlich. Und wenn man natürlich so einen Campus hat wie den Campus Westend, dann hat man natürlich auch ein Vorzeigeprojekt, wo man auch sagen kann, man gibt etwas wie der Bevölkerung zurück. Das ist ja ein Areal, das jahrzehntelang entrückt war der Stadtgesellschaft, nachdem die Amerikaner ja nach den RAF-Anschlägen das ganze Areal abgeriegelt haben. Und es ist ja auch immer noch eine gewisse Distanz der Bevölkerung zu spüren. Aber ganz langsam merken sie, sie können auch das wieder beleben und können es wieder für sich einnehmen. Der Campus ist öffentlicher Raum, das ist ganz selbstverständlich. Und das natürlich jetzt mit der Parkanlage, die wir dort noch auch gestalten, dann fließt Stadtentwicklung, Universitätsentwicklung doch ineinander über.
Ja.
Und wir können heute eigentlich sagen, heute sind Sie euch viele stolz auf Ihre Universität. In den letzten 20, 30 Jahren war es gut, dass wir eine Universität hatten. Aber mehr war es auch nicht.
Ja, das ist ja, das ist wirklich sehr interessant. Und in welcher Weise, also seit seit der Abzug der Amerikaner stattgefunden hat, in welcher Weise wurde dieser Umzug geplant? Welche Entscheidungen sind dafür notwendig gewesen, um das zu ermöglichen? dorthin zu gehen?
Ja, zunächst war die Grundsatzentscheidung erforderlich, dass man es nicht bei dem IG-Hochhaus und dem Areal dort belässt, sondern dass man das Gesamtareal erwirbt und für Universitätszwecke zur Verfügung stellt.
Ja.
Das IG-Farbenareal, so wie wir es 95 erworben haben, beziehungsweise das Land für die Universität erworben hat, hat ja 14 Hektar, ist ein denkmalgeschützter Bereich.
Ja.
Da kann nichts dazugebaut werden, sondern das steht ja unter rigidem Ensembleschutz.
Ja.
Das heißt, wir haben ja sozusagen mit dem Denkmalschutz hier auch einen sehr sorgfältigen Umgang gepflegt. Dafür werden wir ja auch international noch gelobt, dass wir einfach diesen Pölzigbau für universitäre Zwecke mit eigentlich bescheidensten Mitteln hergerichtet haben. Vor dem Hintergrund, dass wir sind gar nicht in die Substanz gegangen. Wir haben einfach nur großräumliche Bereiche in kleinräumliche Organisationen umgesetzt. Denn bei den IG Farben war es ja so, dass sie in erster Linie Großraumbüros hatten.
Ja.
Die Amerikaner haben natürlich alles, es war ja ein Militärlager, dann verbaut haben keine Substanzschäden vorgenommen, sodass wir eigentlich diese Großform, auch die organisatorische Großform angepasst haben, letztendlich auf die Bedürfnisse eines geisteswissenschaftlichen Betriebes.
Ja.
Große Räume werden zu klein, die anderen haben wir belassen als Veranstaltungsflächen. Das Gebäude ist ja so flexibel angelegt gewesen, dass man sagen konnte, es hat sich relativ einfach für universitäre Zwecke dann umsetzen lassen.
Ja.
Und das war natürlich der Ausgangspunkt und die Marke, wo wir gesagt hatten, ja, wir können nicht stehen bleiben dabei.
Ja.
Und deshalb war unsere Idee immer, wir müssen die Geisteswissenschaften in Gänze auf diesen Campus verlegen. Mhm. Denn mit dem Campus Bockenheim haben wir auch die Problemlage, dass wir natürlich eine Vielzahl von Dependancen hier im ganzen Stadtgebiet haben.
Ja.
Alles, was man hier nicht unterbringen konnte, musste man ja irgendwo in Anmietungen zwischenlagern. Und die waren eben nicht immer nur in unmittelbarer Nachbarschaft des Campus zu finden. Das geht dann bis nach Hausen und bis in die Innenstadt. Wir hatten in der Münchner Straße eine Dependance. Ne? Das führt natürlich dazu, dass auch ein Wissenschaftsbetrieb durchaus behindert ist, wenn solche logistische Erschwernisse dazu führen, dass man diese Kommunikation nicht so spontan oder auch systematisiert betreiben kann.
Ja.
Und es ist immer gut, wenn man an einem Ort in einem Hause ist. Und diese zwanglose Begegnung, die dann immer kommen, die führen ja eigentlich genau zum Erkenntnisfortschritt.
Ja, und zum Austausch.
Und deshalb war für uns klar, eigentlich müssen wir diese Jahrhundertchance ergreifen.
Ja.
Da gab es natürlich eine Problemlage. Und das war der Kulturvertrag. Denn der Kulturvertrag hatte eine Besonderheit. Der Kulturvertrag ist sozusagen eine Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Land. Das geht alles auf die Besonderheit zurück, dass wir ja mal quasi mal eine Stiftungs- und eine Städteuniversität waren.
Mhm.
Und alle Grundstücke, die hier von der Universität oder fast alle Grundstücke auf dem Campus genutzt wurden und werden, waren eigentlich städtische Grundstücke, die die Stadt Zug um Zug damals der Universität für Hochschulzwecke zur Verfügung gestellt hatte. Jetzt war die Frage, was passiert, wenn die Universität hier auszieht? Jetzt hat das Land natürlich zu Recht gesagt, ja, dann wollen wir eigentlich auf diese Grundstücke zugreifen, um sie zu vermarkten und die Verkaufserlöse dann mit einbringen in die Entwicklung der Universität, sodass Stadt und Land gemeinsam diese Entwicklung tragen.
Ja.
Dann hat man im Jahr 1999, 2000 den sogenannten Kulturvertrag abgeschlossen, indem man dieses Heimfallrecht, das die Stadt hatte, nämlich dann, wenn es nicht mehr für universitäre Zwecke genutzt wird, dann wieder an die Stadt zurückfällt, aufgehoben hat.
Ja.
Hat diese Grundstücke dann ins Eigentum des Landes übertragen, allerdings mit der Maßgabe, dass die Verkaufserlöse in Gänze in die Entwicklung der Universität einzubringen sind. Das war sozusagen der gordische Knoten, der durchschlagen wurde.
Ja.
Das war natürlich nicht ganz uneigennützig von der Stadt, aber natürlich, dass die Universität sich völlig neu entwickelt an den beiden Standorten. Und zum anderen, es gab noch Einrichtungen wie das Klinikum oder die Stadt- und Universitätsbibliothek, die eigentlich Ämter der Stadt Frankfurt waren und in beiden Teilen auch von der Stadt finanziert wurden. Diese Einrichtungen sind jetzt völlig zum Land übergegangen. Das heißt, die Stadt- und Universitätsbibliothek heißt ja heute nur noch Universitätsbibliothek, ist jetzt eine Einrichtung, die in der vollen Personal- und Finanzverantwortlichkeit des Landes steht. Dadurch hat natürlich die Stadt entsprechende jährliche Zahlungen, die sie sonst hätte leisten müssen, eingespart.
Ja.
Man hat dann in einem Verrechnungsmodell kalkulatorisch gegengerechnet den Wert letztendlich der Grundstücke mit diesen entfallenden Kosten im Laufe der Zeit und kam dann zum Ergebnis, wir machen jetzt diesen Vertrag. Und das Land ist ja gerade dabei, den Campus Bockenheim im Paket zu veräußern. Ja. Ich gehe davon aus, der Finanzminister hat es ja gesagt in der Presse, dass wahrscheinlich bis zum Mai nächsten Jahres der Vertrag geschlossen sein wird, sodass es dann hier auch eine geordnete Nachfolgeentwicklung in den Bereichen gibt, die die Universität verlässt. Denn die Universität hat natürlich größtes Interesse daran, dass dieses Quartier jetzt hier nicht verwaist und zur Brache wird, sondern dass hier wirklich erkennbar wird, wenn die Universität schon wegzieht, dass eine Nachfolgeregelung getroffen wird, die auch der Bevölkerung in den umgebenden Stadtquartieren eine neue Wertigkeit gibt.
Ja.
Und unser altes Hauptgebäude beispielsweise wird nicht veräußert. Ne? Dieses traditionelle Gebäude direkt hier drüben, dieses klassische Gebäude, sondern das geht an das Senckenbadmuseum. Ja. Dort haben wir auch unsere Aula drin und es ist so, dass die Universität dann dort auch noch eine Dependance haben wird. Sie wird auch die Aula noch nutzen.
Ja.
Das heißt, wir werden den Standort nicht gänzlich verlassen, sondern wir bleiben sicherlich noch über die Senckenbergische Gesellschaften, das Senckenbadmuseum, hier mit diesem Standort verbunden.
Ja, sowas wie der Hörsaal 6 hat ja auch eine bestimmte Tradition jetzt auch in die Stadt hinein.
Gut, aber
die Poetikvorlesung. Und die
aber das wird alles abgebrochen.
Das wird abgebrochen?
Das wird alles abgebrochen.
Ah, okay.
Das heißt, es gibt ja einen städtebaulichen Rahmenplan, der in einem internationalen Wettbewerb hier erarbeitet wurde und hochprämiert wurde. Dieser ist Grundlage für einen Bebauungsplan, der sich ja in Aufstellung befindet.
Ja.
Und er sieht hier eine Neubaufläche von etwa 330.000 Quadratmetern BGF vor, davon ein Drittel plus für Wohnbebauung. Das heißt, an der Grevstraße wird die Wohnbebauung dann weiterhin nach Osten verlagert werden, quasi Bockenheim rückt weiter zur Stadtmitte dann. Dort, wo jetzt das Philosophikum beispielsweise steht, soll ja eine Wohnzeile entstehen, die dann bis zur Georg-Furcht-Straße geht.
Also hinter dem Institut für Sozialforschung.
Das ist ja hier drüben, das Institut für Sozialforschung.
Ah, okay.
Das ist schon auf der anderen Seite.
Das Philosophikum ist auf der Landestraße.
Steht hier. Nein, das da waren nur die Philosophen drin.
Ach,
das ist ein reines, einfaches Mehrzweckgebäude. Können wir nachher nochmal gucken, steht gerade hier drüben.
Ach so, okay.
Da steht ja dann das Studierendenhaus und dann auf der südlich gewandten Seite dann dieses Platzes schließt sich ja das Hauptgebäude an.
Ja.
In der Universität unser Traditions- und Gründungsgebäude und dann, wie Sie sagten, den Hörsaal 6, daran anschließend zur Grevstraße, dann nach Bockenheim gewendet das Hörsaalzentrum der Universität. Aber das ist ja nun ein Hörsaalzentrum, was für die damalige Zeit sicherlich richtungsweisend war, aber heute eigentlich eher abgelehnt wird von allen Nutzern, weil es keine natürliche Belichtung hat. Ne? Das sind alles geschlossene Räume, Sie kennen es ja. Ne?
Ja.
Auf dem Campus Westend haben wir jetzt ein neues Hörsaalzentrum gebaut. Das haben Sie ja vielleicht schon gelesen und gesehen.
Das habe ich schon gesehen.
Da tritt genau das Gegenteil ein. Da war ja die Vorgabe unsererseits, dass jeder Hörsaal natürlich belichtet sein muss, um einfach eine ganz andere Atmosphäre in diesem Saal zu schaffen. Das sind wieder diese atmenden Gebäude, von denen der Finanzminister immer spricht.
Ja.
Das ist ein Hörsaal. Gut, da habe ich ja schon manchmal die Studierenden gucken nur raus und konzentrieren sich gar nicht so sehr letztendlich auf den Vortrag, weil draußen ist das Campusleben.
Ja,
ne? Und das ist gerade bei den großen Hörsälen so, aber es hat natürlich eine Atmosphäre, ne, die einem sozusagen eine ganz andere Wertigkeit verleiht, in so einem Saal zu sein auch. Ne?
Ja. Ja, man ist vielleicht noch nicht so an diese neue Situation gewöhnt und deshalb vielleicht noch abgelenkt. das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Aber ich würde, weil wir jetzt schon den Bebauungsplan für Bockenheim angesprochen haben, in welcher Weise wird, wenn jetzt dieses Gesamtareal veräußert wird, in welcher Weise soll es dann Veränderungen geben? Also ein paar Veränderungen haben Sie ja schon angesprochen, aber jetzt der Turm zum Beispiel kann ja auch erhalten werden. Also
das entscheiden die Investoren dann.
Ja.
Das wird ja, es gibt einen gemeinsamen Projektentwickler, der das als Paket erwirbt und dann in Teilarealen an Einzelinvestoren veräußert. Dann hat man natürlich den Bebauungsplan, den städtebaulichen Rahmenplan als Vorgabe, als Maßgabe. An die Stelle des AfE-Turms sieht dieser Rahmenplan vor, dass dort ein Hochhauspulk entstehen kann. Das ist ja einer der neuen Hochhausstandorte in Frankfurt, steht auch jetzt im entsprechenden Hochhausrahmenplan der Stadt Frankfurt drin.
Ja.
Und dann müssen sich die Investoren natürlich überlegen, erhalten sie diesen Turm, was theoretisch möglich ist, und bauen sozusagen nach diesem Rahmenplan noch ein, zwei Türmchen dazu.
Ja.
Oder was eher zu erwarten ist, dass man sagt, man bricht den Turm ab, ne, und schafft dort wirklich eine ganz neue Situation und auch eine Aufbruchstimmung letztendlich für die Entwicklung dort.
Ne. Ja, also das ist auch möglich. Und diese Institute, die es jetzt in der Georg-Volk-Straße zum Beispiel gibt, die
ihnen Willen sind, ja. Die Willen stehen unter Denkmalschutz.
Genau, ja.
Die Villen bleiben erhalten und auch die Altpharmazie, der Kramerbau,
ja.
Der gelbe Klinkerverbau, ja. Der sich dann zum zu Bockenheim wendet, der wird derzeit gerade saniert für ein Löwe-Projekt Biodiversität und Klima,
mhm.
Also so ein Forschungsprojekt, ein Exzellenzforschungsprojekt des Landes Hessen.
Ja.
Da stehen 21 Millionen Euro zur Verfügung von Landesseite. Das wird also... Das ist ein Projekt im Verbund mit Senckenberg.
Ja.
Das wird dort jetzt umgebaut und bildet dann weiterhin den Abschluss sozusagen dieses Quartiers.
Ja.
Und das Ganze wird ja mit einem Grünzug durchzogen von Norden bis Süden, also von der Bockenheimer Warte letztendlich bis zur Altpharmazie, was die Klammer dann bildet letztendlich für diesen neuen Campus. Also es hat eine hohe Wertigkeit und ich glaube, wenn das so umgesetzt wird, wenn man sich an den Bebauungsplan dann auch hält, in einer gewissen Rigidität, wird das auch für die Bevölkerung sicherlich ein schönes Quartier sein, was auch sicherlich mehr Qualität hat als der augenblickliche Campus hier.
Ja.
Und wenn das Senckenberg-Museum seine Erweiterung hier realisieren kann, im Verbund mit den Gebäuden, die die Universität freigemacht hat, dann kann hier ja das drittgrößte naturkundliche Museum der Welt entstehen.
Ja.
Das Ganze muss natürlich finanziert werden noch, das ist selbstverständlich, aber die Signale auch von der Stadt- und Landesregierung sind sehr positiv, dass man diese Chance natürlich auch dann hier nutzt, die sich durch den Wegzug der Universität ergibt, auch hier dieses Museum, das ja eines der interessantesten auch in ganz Frankfurt ist und einer der nachfragestärksten, hier sozusagen noch ein Gewicht verleiht dahingehend, dass man es einfach noch vergrößert. Und es gibt so viel, was noch auszustellen wäre. Sagen die Kollegen dort immer, und das ist ja hochinteressant, gerade auch die jungen Menschen heranzuführen an die Naturwissenschaften, an die Biologie, an die Lebenswissenschaften, da leistet ja dieses Museum einen erheblichen Beitrag.
Ja.
Man sieht ja immer die strahlenden Kinderaugen, wenn sie da rauskommen, und da ist schon etwas geweckt, ne, und ist Verständnis für die Natur geweckt, und ich glaube, diese Chancen, die sich hier mit dem Wegzug der Universität auch ergeben, ne, wenn die konsequent genutzt werden, dann glaube ich, werden auch die Bockenheimer gerade verschmerzen können, dass die Universität nicht mehr hier ist. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass das dann funktionieren kann. Und der Bereich Universitätsbibliothek, es ist ja auch geplant, dass ein neuer Universitätsbibliothekskomplex bis 2014 dann entstehen soll.
Mhm, ja.
Und dieser Bereich immer hier dann in Bockenheim mit den Kunstpädagogen, die ja in dieser Fabrik sind, die ja anscheinend auch unter Denkmalschutz.
Ja, Fabrik ist nicht unter Denkmalschutz.
Die ist nicht unter Denkmalschutz.
Allerdings das Bibliotheksgebäude.
Das Bibliotheksgebäude.
Ja.
Wie kommt denn sowas?
Das Bibliotheksgebäude ist auch ein Kramerbau.
Ja.
Ne? Und
also ich finde es eigentlich schon auch ganz funktional. Also
ja, es ist damals in den 60er Jahren sicherlich die modernste Bibliothek gewesen, die man sich vorstellen kann, weil es alles geschickt miteinander verzahnt war.
Ja.
Das ist ein echtes Bibliotheksgebäude. Dort sind beispielsweise die Regale, sind gleichzeitig tragende Elemente dieses Hauses.
Ja.
Das heißt, Herr Kramer hat damals einen großen Wurf mit dieser Bibliothek getan. Das muss man sagen. Also als Bibliotheksgebäude könnte das sicherlich auch noch weiter genutzt werden.
Ja.
Der Zustand ist eigentlich relativ gut. Unsere Zentralbibliothek hat ja auch wieder ein bisschen was zurückgebaut auf Kramer in der Eingangssituation beispielsweise. Also wir haben hier eine schöne Zentralbibliothek, die natürlich von ihrer Größenklasse nicht ausreicht. Letztendlich, wir sind die größte Universitätsbibliothek Deutschlands, ne?
Ja.
Um alles das aufzunehmen, was auf uns auch zukommt in der nächsten Zeit. Ne?
Ja.
Und deshalb, wir brauchen eine neue Bibliothek, die wird auch auf dem Campus Westend gebaut, jenseits der Hansaallee, direkt an einer Stelle wie auch die Nationalbibliothek. Also genauso präsent. Das Ganze ist in dem Programm des Ausbaus der Universität erhalten.
Ja, an welcher Ecke soll es dann stehen?
Diese Ecke Hansaallee, Mickelallee.
Ah, okay.
Und zwar dann in dem Teil zur Eschersheimer hin.
Mhm.
Nicht in der eigentlichen Kernzone des Campus.
Ja.
Was auch den Grund hat, das ist eine reine Magazinbibliothek da.
Ja.